Bauchfett ist der größte Feind, also den Bierbauch, den Trommelbauch vermeiden. Krafttraining ist Pflicht, nicht Kür. Es ist wichtig, dass Frauen auch ans Krafttraining denken. Beim Mann vor allen Dingen die Vorsorge ernst nehmen. Früh mit der Vorsorge anfangen und nicht sagen, brauche ich nicht, will ich nicht.
Länger leben, der Longevity-Podcast mit Natalia Fischer und Dr. Felix Bertram.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länger leben. Ich bin Natalia Fischer, Redakteurin bei Funke und mir gegenüber sitzt Dr. Felix Bertram. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen Natalia.
Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, was wir alles für ein möglichst langes und gesundes Leben tun können. Aber wir sind noch nicht ausreichend darauf eingegangen, Felix, dass Männer und Frauen ja eigentlich ganz unterschiedlich altern. Und das wollen wir heute mal nachholen und geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich Gesundheit und Longevity sichtbar machen.
Sehr schön.
Müssen wir jetzt aber alle unsere Tipps aus den letzten Folgen eigentlich revidieren? Oder sind die Tipps für gesunde Ernährung, Schlaf, Sport, Bewegung, alles, was wir besprochen haben, sind die eigentlich für alle Geschlechter gleichgültig?
Wir müssen nichts revidieren. Also die grundsätzliche Art, gesund zu leben, gilt für beide Geschlechter, also Ernährung, Schlaf, ausreichend Bewegung, Stressresilienz. Man kann sagen, 80% von Longevity trifft für beide Geschlechter zu, aber es gibt auch, sagen wir, 20% Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ob das Hormone sind, ob das Körperzusammensetzung ist oder gewisse Krankheitsrisiken.
Interessant finde ich, das habe ich bei der Recherche festgestellt, dass Männer und Frauen ja eine ganz unterschiedliche Lebenserwartung haben. Laut Statistischem Bundesamt beträgt die Lebenserwartung neugeborener Jungen 78,5 Jahre und die der Mädchen beträgt 83,2 Jahre. Also Frauen haben im Schnitt eine 5 Jahre längere Lebenserwartung. Wie lässt sich das medizinisch erklären?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt 4 Erklärungshypothesen, also eine ist Östrogen. Östrogen schützt Gefäße, sodass Frauen im Schnitt einen Herzinfarkt eher später bekommen, 7 bis 10 Jahre später. Spannend ist auch, Frauen haben 2 X-Chromosome, während Männer ja ein X- und ein Y-Chromosom haben. Jetzt kann man sich so vorstellen, dass das wie so 2 Ketten sind, also 2 identische Ketten. Das heißt, ihr Frauen habt eine Backup-Kopie. Also wenn wenn man das mit einem alten Computer-Disk vergleichen möchte, irgendein Schaden ist, dann habt ihr eine zweite Disk, die ihr reinschieben könnt, die perfekt läuft, um das mal ganz einfach darzustellen. Frauen haben ein stärkeres Immunsystem. Die Downside davon ist aber auch, dass Frauen mehr zu Autoimmunerkrankungen neigen, also zu Erkrankungen, wo das Immunsystem körpereigene Strukturen angreift. Und last but not least, wir Männer sind auch ein bisschen selber schuld. Wir verhalten uns oft viel riskanter, wir leben ungesünder. Also wir rauchen mehr, wir gehen mehr Risiken ein und wir gehen weniger zur Vorsorge. Deshalb hier auch Aufruf an die Männer, nehmt Vorsorge ernst.
Also es ist ein Mix aus Biologie, aber auch sozusagen wie man lebt und
Verhalten,
wie man
genau.
Verhalten. Du hast angesprochen, Frauen altern anders als Männer. Lass uns da nochmal genauer hinschauen. Also die Hormone, du hast angesprochen, Östrogen, spielen eine zentrale Rolle bei dem Alterungsprozess. Wie genau beeinflussen sie denn das Altern?
Also Hormone haben, es gibt mehrere Hormone und die haben ein sehr komplexes Zusammenspiel, aber das Östrogen ist das Haupthormon bei den Frauen und das Testosteron bei den Männern. Bei den Frauen gibt es die sogenannte Menopause. Das ist ein Stichtag im Grunde. Der ist definiert als 12 Monate ohne Periode. Das ist, kann man praktisch auf den Tag genau definieren. Das ist die Menopause. Vor der Menopause gibt es die Perimenopause und nach der Menopause gibt es die Postmenopause. Bei Männern ist es ein bisschen unterschiedlich. Bei Männern ist das Sinken des Testosterons etwas gradueller. Es fängt schon mit 30 Jahren an. Etwa 1% sinkt das pro Jahr. Um das 50. Lebensjahr wird das ein bisschen akzentuierter, hat aber dort auch oft mit Lebensstilfaktoren zu tun. Also ungesundes Leben, viel viszerales Bauchfett, derartige Sachen. Das heißt, ein tiefes Testosteron bei Männern um die 50 ist oft eher ein Zeichen eines ungesunden Lebensstils als umgekehrt, dass der Testosteronmangel zuerst da war und dadurch der Mann eher ungesund erscheint und mit Gesundheitsfolgen zu kämpfen hat.
Du hast die Menopause angesprochen. Wann beginnt denn der Östrogenspiegel bei Frauen zu sinken? Das passiert ja schon vor der Menopause ein Stück weit, ne?
Das kann sogar schon vor der Perimenopause anfangen, 4 bis 5 Jahre vor der Perimenopause. Die Perimenopause sind so die Jahre vor der Menopause. In der Regel fangen die so um 45 an. Das kann aber sehr schwanken. Und es gibt auch schon Frauen, die mit 32, 33 anfangen, in leichten Östrogenmangel zu rutschen. Und der schwankt dann sehr in der Perimenopause und fällt dann sehr stark ab. Und ja, endet dann in der Menopause. Und dann kommt die Symptomperiode eigentlich dann erst später, die Postmenopause. Also nee, Symptome hat es auch vorher schon, aber diese starken Symptome, die wir so aus den Medien und aus Beschreibungen kennen, mit nächtlichem Schwitzen, so, das ist dann akzentuiert in der Postmenopause.
Ein bisschen hast du schon angesprochen, aber was sind jetzt die Folgen von diesem sinkenden Östrogenspiegel, insbesondere dann in der Postmenopause?
Ja, wichtig. Also das Bekannte ist eigentlich, das Osteoporose-Risiko erhöht sich deutlich. Also das heißt, die Knochen werden weniger stabil, werden ein bisschen morscher und löchriger, wenn man das bildlich darstellen möchte. Damit ist ein Bruchrisiko, ein Frakturrisiko erhöht. Wir wissen, alle im hohen Alter können Brüche schwere Folgen haben. Also viele Menschen, die nach dem Alter von 65 hinfallen und sich was brechen, erholen sich davon nicht mehr und versterben letztendlich sogar daran. Also nicht zu unterschätzen. Auch das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls, erhöht sich bei Frauen nach der Menopause. Also das sollten wir unbedingt im Blick haben. Das ist nicht nur eine Männerkrankheit. Und das viszerale Fett, das trifft aber auf beide Geschlechter zu. Das ist das sogenannte Bauchfett. Also sagen wir mal so dicke Bäuche, die sind oft Anzeichen dafür, dass relativ viel Fett sich um Organe angelagert hat, und das ist relativ ungesund. Im Vergleich zu einer eher gleichmäßigen Fettverteilung, die ist auch nicht immer gesund, aber eher ertragbar als dieses viszerale Fett, was sich oft in einem Bierbauch, nennt man es ja bei Männern, anzeigt. Aber Bäuche haben halt auch beide Geschlechter.
Und muss man diese Faktoren dann einfach auch akzeptieren sozusagen, mit steigendem Alter, Östrogenspiegel sinkt, oder kann man da in irgendeiner Form auch gegen angehen?
Wir müssen Gott sei Dank gar nichts akzeptieren, das ist ja das Schöne. Deshalb hat es auch diesen Podcast. Und wir können sehr viel beeinflussen durch gesundes Leben. Und ich glaube, auch für Frauen gilt Krafttraining. Wird leider zu wenig drüber gesprochen. Krafttraining stabilisiert nicht nur, stabilisiert nicht nur die Muskeln und baut die Muskeln aus, dass ich besser mich vor Alltagsrisiken schütze, wie Stürzen, dass ich aktiver bin und auch unabhängiger, dass ich Sachen heben kann, dass ich aktiv im Alltag teilnehmen kann. Und deshalb ist Krafttraining wichtig. Gleichzeitig aber auch Protein, das gilt für beide Geschlechter, dass wir ausreichend und vor allen Dingen regelmäßig Protein zu uns nehmen. Kann man auch pflanzlich, das ist alles kein Problem, aber es gibt so die Erkenntnis, das wird immer wieder kontrovers diskutiert. Es gibt die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ist es aber die Mindestmenge, um einen Mangel zu verhindern. Man sagt heute, dass man eher mehr Protein zu sich nehmen soll, so 1,2 bis 1,5, je nach Alter, Aktivitätsgrad pro Kilogramm Körpergewicht. Und vierter Tipp, der vielleicht wichtig ist, um gesundheitlich vorzubeugen, ist das kardiovaskuläre Risiko ernst nehmen, also Herzinfarkt und Schlaganfall, auch als Frau, und das Körperfett kontrollieren, also vor allen Dingen das Bauchfett. Das wären so die vier Maßnahmen, mit denen ich in dieser Lebensphase gut vorbeugen kann.
Wie sieht es denn aus mit sowas wie Hormonersatztherapie? Das wird ja auch oft bei Beschwerden in den Wechseljahren verschrieben. Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder sind es eher die Maßnahmen, sozusagen gesunder Lebensstil, was du eben angesprochen hast?
Ich zitiere jetzt hier das, was wissenschaftlich bekannt ist. Mir ist bewusst, dass das kontrovers diskutiert wird. Wissenschaftlich klar ist es, wenn bei einem frühen Start mit der Hormonersatztherapie die Symptome sich stark bessern. Also die Symptome der Menopause, Postmenopause werden deutlich verbessert. Auch der Knochenverlust und das kardiovaskuläre Risiko können sich verringern. Was Risiken einer Hormonersatztherapie sind, sind also Brustkrebsrisiko und Thromboserisiko. Ich denke aber, das ist etwas, was man individuell mit seinem Frauenarzt besprechen muss. Da gibt es wahrscheinlich keine allgemeingültige Antwort, die für alle gilt, sondern das muss man im Einzelfall anschauen. Auch welche Hormonersatztherapie, transdermal oder andere Formen, denke, das ist wichtig.
Du hast schon angesprochen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, da sollte man mal genauer hinschauen, auch in und nach den Wechseljahren. Gibt es noch bestimmte andere Werte, die man da mal checken und überprüfen lassen sollte ab einem gewissen Alter?
Ich glaube, das ist für beide Geschlechter gleich. Die großen Killer sind Herz-Kreislauf immer noch Nummer eins. Das heißt, das muss ich abklären. Also Blutfettwerte, auch vielleicht Werte, die so nicht so häufig abgenommen werden beim Hausarzt, sind ApoB und Lipoprotein A. Haben wir, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge besprochen. Blutdruck messen, Taillenumfang messen, also viszerales Fett haben wir auch besprochen. Bauch, da gibt es so Maßeinheiten. Ich kann den Taillenumfang durch die Körpergröße teilen. Da gibt es, kann man googeln, und ich will da jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Aber das wäre das ganze Thema Herz-Kreislauf. Der zweite Killer ist metabolisch. Größte Krankheitsgruppe ist da Diabetes, also Blutzucker messen, es gibt den sogenannten HbA1c-Wert, das ist ein Langzeitblutzucker, wird standardmäßig oft abgenommen, also ist nicht kompliziert, an diesen Wert zu kommen. Das sind eigentlich die großen Treiber, die uns dann neben Krebs als drittem, das wäre Brustkrebs-Screening jetzt für Frauen spezifisch, die uns irgendwann dann das Leben nehmen.
Diese Todesreiter sozusagen, sagt man, glaube ich, auch,
genau.
Ne? Werden so genannt.
Die vier Todesreiter, und die machen 80% aller Todesfälle aus. Das sind also Herz-Kreislauf, Diabetes und metabolische Erkrankungen, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen haben wir jetzt noch nicht genannt. Also das sind die Demenz. Und die größte Form von Demenz, Alzheimer.
Ihr wollt mehr wissen zu gesunder Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln oder gutem Schlaf? Wir sammeln eure Fragen rund um Longevity und Felix beantwortet sie in unseren Sommerfolgen. Schreibt uns eine Mail an längerleben@funkemedien.de. Jetzt haben wir schon ganz viel über den Alterungsprozess bei Frauen gesprochen. Lass uns auch nochmal auf den Alterungsprozess bei Männern gucken. Und da ist ja auch ebenfalls ein Hormon relevant und das Testosteron ist es, hast du schon angesprochen. Ab wann sinkt denn der Testosteronspiegel bei Männern? Gibt es da ein bestimmtes Alter, wo das dann schon losgeht?
Tatsächlich relativ früh, also ab dem 30. Lebensjahr sinkt Testosteron um 1% pro Jahr. Das merken die meisten Männer nicht, bis sie so um die 50 werden. Um die 50 schaut man wesentlich auf das freie Testosteron. Es gibt ein sogenanntes SHBG, steht für Sex Hormone Binding Globulin. Das bindet also Hormon, also Testosteron vor allen Dingen. Und beim Mann wollen wir wissen, wie viel freies Testosteron steht zur Verfügung. Und das wird dann relevant um das 50. Lebensjahr. Wie ich schon erwähnt habe, hängt auch der Testosteronspiegel sehr mit dem Lebensstil des Mannes zusammen.
Also das ist ja eine gute Nachricht, wir können das dann beeinflussen oder ihr könnt das vielmehr beeinflussen. Mit welchen Faktoren kann man es beeinflussen? Wahrscheinlich sind es ähnliche wie bei den Frauen, ne? Sport, Ernährung.
Genau, also die drei großen sind Übergewicht vermeiden, ausreichend Schlaf und Training. Also Krafttraining und Sport erhöht auch Testosteron durchaus substanziell. Genau.
Und wenn man nicht genügend sozusagen dagegen angeht, was wären dann die Folgen bei Männern von diesem sinkenden Hormonspiegel?
Ja, die klassischen Veränderungen sind, die Muskelmasse geht zurück, das viszerale Fett, das Bauchfett steigt, das Risiko für metabolische Erkrankungen. Aber die meisten Männer merken das auch oft im Rückgang von Libido, also Lust und auch Energie. Also werden dann müde, werden schlapp, ihnen fehlt einfach die Energie und das ist auch ein Zeichen oder kann ein Zeichen von Testosteronmangel sein.
Bei Frauen haben wir es schon angesprochen, gibt es für Männer auch bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, die man dann mal ab einem gewissen Alter wahrnehmen sollte?
Sind wir eigentlich sehr ähnlich unterwegs. Also sind wieder die vier Todesreiter, wenn wir sie so nennen dürfen, also Herz-Kreislauf, Diabetes, metabolisch, Krebs und neurodegenerative Erkrankung.
Hast du für Männer dann noch weitere spezielle Tipps, die jetzt nur sozusagen den männlichen Alterungsprozess betreffen, was wir noch beachten sollten? Haben wir noch was vergessen?
Bei Männern, nein, wir haben auch Bauchfett angesprochen. VO2max ist vielleicht noch wichtig, gilt aber auch für beide Geschlechter. Also Ausdauer, wenn wir über Bewegung sprechen, sprechen wir über zwei große Werte. Muskeln, insbesondere Muskelkraft und Muskelmasse, aber auch Ausdauer. Und das wird gemessen an der VO2max, also der Fähigkeit, der maximalen Fähigkeit, innerhalb einer Minute Sauerstoff zu verstoffwechseln und an die Organe zu bringen. So Sportler wie Tajib Pogacar oder so Top-Triathleten, die haben Werte von fast 100%. Jemand wie ich, der liegt so um die 45, 50. Das ist für mein Alter auch durchaus ganz gut. Das kann man messen und das ist ein wichtiger Wert für die Langlebigkeit und auch für die Gesundheit von
Männern. Und den kann man ja auch verbessern, diesen Wert.
Den kann man erfreulicherweise verbessern, genau.
Was ich noch ganz interessant fand bei der Recherche und worüber wir unbedingt sprechen müssen, wenn wir über Frauen und Männer und Gesundheit sprechen, ist der Gender Health Gap. Das könnte man übersetzen mit geschlechterspezifische Gesundheitslücke. Und das ist ganz interessant, denn obwohl Frauen ja, das haben wir schon festgestellt, eine höhere Lebenserwartung haben, 5 Jahre länger leben, sind sie in der Medizin ja oft benachteiligt. Denn der männliche Körper galt ganz lange als Standard in der medizinischen Forschung. Und deswegen sind Krankheitsverläufe oder auch Medikamentenwirkungen bei Frauen schlicht weniger erforscht. Warum ist das eigentlich so? Also warum wurden medizinische Studien jahrzehntelang vorwiegend an männlichen Probanden durchgeführt?
Also es ist absolut richtig, was du sagst, Natalia. Das ist ein riesiges Problem, finde ich. Gründe dafür, dass Männer Studienobjekte waren, hauptsächlich liegt in der Angst vor Schwangerschaftsrisiken. In der Wissenschaft gibt es mittlerweile auch ganz klar und oft auch ein Hindernis für Wissenschaft, die sogenannte Ethikkommission. Es gibt Sachen, die wir aus ethischen Gründen einfach nicht machen dürfen. Wir dürfen also nicht, und richtigerweise, ja, also absolut, wir dürfen nicht an Schwangeren testen. Wir dürfen auch sonst Menschen nicht in ethische Konfliktsituationen bringen. Also deshalb gibt es auch so wenig Forschung an Ernährung, weil du darfst einem Menschen nicht 12 Wochen nur Brokkoli geben, um zu gucken, was Brokkoli, weil das ist ethisch nicht vertretbar. Wir müssen unbedingt vermeiden, an Schwangeren zu testen, logischerweise. Deshalb ist das mal ein Thema. Das andere ist, dass der Hormonzyklus von Frauen sehr komplex ist. Wir müssten also Frauen testen im Teenageralter, dann in der Perimenopause, nach der Menopause. Das macht Forschung an Frauen sehr komplex und dann auch sehr teuer. Und deshalb ist es leider in der Vergangenheit so, dass da ein Nachteil entstanden ist, eindeutig.
Es ist komplex und es ist teuer, aber es wäre ja möglich und es wäre ja auch wichtig. Ist da mittlerweile, hat da so ein Umdenken stattgefunden? Also wird mittlerweile da auch anders geforscht?
Gott sei Dank ja. Es gibt regulatorische Vorgaben in der Gleichbehandlung bei der Wissenschaft. Ich würde aber trotzdem behaupten, das ist noch nicht da, wo es sein soll. Gerade in Frühphasenstudien oder auch in bestimmten Fachgebieten sind Frauen in der Wissenschaft leider immer noch benachteiligt.
Was auch interessant ist, Frauen zeigen bei manchen Krankheiten ganz andere Symptome als Männer. Ein ganz wichtiges Beispiel ist der Herzinfarkt. Vielleicht können wir hier nochmal aufklären. Also wie äußert sich klassischerweise ein Herzinfarkt bei Frauen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das tatsächlich so ist, dass der Herzinfarkt von Frauen selten in ein Lehrbuch passt. Also wir kennen das so, diese, was wir bei Männern beschreiben, oder wahrscheinlich kommt es auch regelmäßig bei beiden Geschlechtern vor, aber oft eben auch nicht. Dieses der stechende Schmerz in der Brust, das Ausstrahlen in den linken Arm und solche Sachen. Ist bei Frauen oft ganz anders. Frauen reagieren mit Übelkeit, Rückenschmerzen, Luftnot, Müdigkeit. Das können alles Symptome von Herzinfarkt sein und es wird leider daher oft nicht erkannt, weil die Symptome einfach nicht passen. Oder nicht passen in den Lehrbuch.
In das Lehrbuch,
das wir halt auch auf Basis von Männergesundheit entwickelt haben.
Gibt es dann noch weitere Beispiele dafür? Also neben diesem Herzinfarkt, das ist so das wichtigste Beispiel für Krankheiten, die sich einfach ganz anders zeigen bei Frauen.
Die zweite große Krankheitsgruppe, die in die gleiche Gesamtgruppe gehört, also kardiovaskulär Schlaganfall, nicht bei Männern plötzliche Lähmung, Sprachstörung, Sehverlust, bei Frauen aber oft Verwirrtheit oder starke Müdigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen. Also zeigt sich auch der Schlaganfall bei Frauen oft ganz unterschiedlich zu dem bei Männern.
Kennen sich denn Ärztinnen und Ärzte mittlerweile mit diesen unterschiedlichen Symptomen gut aus? Also sind die mittlerweile sensibilisiert dafür, dass sich das ganz anders zeigen kann?
Also ich war in meiner Facharztausbildung vor ungefähr 20 Jahren, da war das eindeutig noch nicht so. Mhm. Also ich musste mich selber in das Thema einarbeiten. Ich bin jetzt ja nicht mehr in der Facharztausbildung. Ich habe mich aber umgehört in meinen Kreisen. Es ist besser heute, es wird mehr darauf sensibilisiert. Aber es ist leider noch nicht perfekt, weil die Medizin immer noch biased ist, wie man sagt. Also sozusagen auch unbewusste Vorurteile hat. Frauen gerne mal eher in so die psychosomatische Ecke geschoben werden und sagen, da ist ja irgendwas Psychosomatisches und dabei werden leider oft auch ernsthafte Erkrankungen missachtet.
Also es ist noch viel zu tun, muss man sagen.
Ja.
Auch die Wirkung von Medikamenten kann sich ja bei Männern und Frauen unterscheiden. Würdest du sagen, das wird mittlerweile ausreichend berücksichtigt, zum Beispiel auch in der Dosierung von Medikamenten?
Das ist völlig richtig. Frauen sind erstmal vom Körpergewicht her ganz anders, auch von der Körperfettverteilung. Es gibt auch viele Medikamente, die lipophil sind, sich also im Fett anreichern, akkumulieren. Frauen reagieren ganz anders auf viele Pharmaka und haben andere Nebenwirkungen. Frauen werden daher leider oft überdosiert, ja, nehmen wir das Thema Schlafmittel oder andere Medikamente, leider noch nicht da, wo wir sein sollten. Ich hoffe, dass gute und moderne Ärzte das heute besser im Griff haben und im Blick haben. Ich bin sicher, es gibt ganz viele davon, aber ich würde behaupten, es ist leider noch nicht in alle Ecken durchgedrungen.
Hast du eben schon angesprochen, dass Frauen manchmal sozusagen nicht ganz ernst genommen werden in der Diagnose von den Symptomen. Das gibt tatsächlich einen Begriff dafür in der Wissenschaft. Das nennt sich Medical Gaslighting und das beschreibt quasi das Phänomen, dass Patienten oder insbesondere Patientinnen, wenn sie zum Arzt gehen, einfach nicht ernst genommen werden, nicht für voll genommen werden mit ihren Symptomen. Warum passiert das vor allem Frauen?
Ja, ein Teil habe ich angesprochen, das sind die unspezifischen Symptome. Es ist oft nicht so klar und es kann bei Frauen, zum Beispiel im Herzinfarkt oder Schlaganfall, ganz, ganz unterschiedlich aussehen wie bei Mann. Und auch ist es nicht so einfach, dass man sagen kann, bei Frauen kommt der Herzinfarkt oft so über das Übelkeitssymptom oder Rückenschmerzen, sondern nein, es hat sehr viele unterschiedliche Symptome, die man dann zusammenbringen muss. Zweiter Grund ist Zeitdruck im System. Also es ist, wir wissen das, in Notaufnahmen ist es hektisch und stressig und es bleibt nicht immer die Zeit, das ausreichend zu analysieren und zu evaluieren. Und dann gibt's halt die historische Bias, die ich auch angesprochen habe, dass man Frauen eher mal irgendwas Psychosomatisches andichtet und das leider nicht richtig ist.
Und was können Patientinnen dann tun? Also hast du da irgendeinen Rat, wenn man das Gefühl hat, ich werde hier nicht für voll genommen mit meinen Symptomen? Was kann man dann tun, damit man ernst genommen wird?
Also einerseits mal die Symptome dokumentieren, das ist, glaube ich, wichtig. Jetzt gebe ich den wahrscheinlich von den meisten Medizinern gehasst wird. Ich glaube, AI, also ChatGPT und Claude und diese Modelle sind heute so gut, dass ich mich durchaus auch wagen würde, die Symptome dort mal einzugeben. Nicht verrückt machen lassen davon, aber das kann mal eine Einordnung geben und kann vielleicht auch mal helfen. Ich bin jetzt, es ist schwer für Ärzte bevormundet zu werden, will ich auch gar kein Fürsprecher sein, aber manchmal kann es gerade im hektischen Alltag helfen zu sagen, ich habe mich mit meinen Symptomen befasst und ich würde Sie gerne mal fragen, könnte das auch ein XY sein? Dann kann man vielleicht auch in die richtige Richtung hinweisen, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass dort Unsicherheit über die Diagnose besteht, finde ich das legitim, dass man heute sich auch im Internet darüber informiert. Entschuldigung, liebe Kollegin.
Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Folge heute, Felix. Dann lass uns nochmal neben dem Tipp, den du jetzt schon bereits gegeben hast, nochmal drei weitere Longevity-Tipps, so wie wir es immer machen am Ende jeder Folge. Also was wären heute nach der Folge über geschlechterspezifische Gesundheit deine drei Tipps für Longevity für Männer und Frauen?
Drei Longevity-Tipps von Dr. Felix Bertram.
Ich darf heute 6 geben, weil ich 3 für Frauen gebe und 3 für Männer, einverstanden.
Ach so, okay.
Nee, 7. Der Tipp, der übergeordnete Tipp ist, gesundes Leben oder gesunder Lifestyle, wie man so modern sagt, gilt für alle Geschlechter. Also Schlaf, Ernährung, Bewegung und so weiter. Für Frauen spezifisch habe ich mir 3 überlegt. Also Krafttraining ist Pflicht, nicht Kür. Es ist wichtig, dass Frauen auch ans Krafttraining denken. Die Menopause aktiv managen, also nicht ignorieren, wie auch immer man das macht und wie man das angeht. Herzgesundheit ernst nehmen als 3. Tipp. Herzinfarkte betreffen nicht nur Männer, auch Schlaganfälle betreffen nicht nur Männer. Das geht manchmal vergessen. Für Männer, Bauchfett ist der größte Feind, also den Bierbauch, den Trommelbauch vermeiden, darauf achten. Fitness, Muskeln und Ausdauer, gilt auch für beide Geschlechter, aber ich denke gerade, der Mann sollte auch die Ausdauer ernst nehmen und nicht nur seine Muskeln trainieren. Und beim Mann vor allen Dingen die Vorsorge ernst nehmen. Früh mit der Vorsorge anfangen und nicht sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, Angst davor haben, das ist der falsche Weg.
Super, ja, vielen Dank für die 7 Tipps heute, Felix. Und ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir heute mal diese Differenzierung vorgenommen haben. Das war überfällig. Also
absolut.
Danke dir.
Wichtiges Thema.
Sehr wichtig. Danke, dass du heute da warst und wir hören uns nächste Woche. Im Laufe dieses Podcasts wollen wir mehr darüber erfahren, was wir für ein langes und gesundes Leben tun können. Abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns an längerleben@funkemedien.de. Wir hören uns nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.